HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Sandra Winzer, schön, dass Sie dabei sind. Hessen steht zusammen. Unter diesem Motto will das Land ein milliardenschweres Hilfsprogramm auflegen für Menschen und Unternehmen, die wegen der Energiekrise zu kämpfen haben. Auch die Fraktionen SPD und FDP haben Teile des Programms mitgeschrieben. Es solle eine Art große Koalition der Hilfe werden. Boris Rhein, CDU und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir von den Grünen haben vorgestellt, was für Bürgerinnen und Bürger geplant ist und im kommenden Jahr dann auch angeboten werden soll. Da durchzublicken ist aber schon jetzt nicht ganz einfach, denn das Programm versteht sich als Ergänzung zu dem, was die Bundespolitik in petto hat.
Boris Rhein gut gelaunt und mit einem guten Gefühl, wie der CDU-Politiker gleich mehrfach betont.
Das gibt mir ein gutes Gefühl, dass wir durch die Krise kommen.
Ein gutes Gefühl zum Beispiel,
dass es keinen Streit zwischen den Parteien der Mitte gibt. Und deswegen war es für uns wichtig, für die regierungstragenden Fraktionen, dass wir eben FDP und SPD bei diesem Programm an Bord haben. Ich bin sehr dankbar, dass sie mit an Bord gegangen sind, um das Programm zu schnüren und zu schultern.
Wohl am Ende ging es auch um eine politische Botschaft, um das miteinander reden können und auch um diesbezügliche Grenzen. Die AfD, die das Programm als zu kleinteilig kritisiert, wurde gar nicht erst gefragt. Auch die Fraktionschefin der Linken, Elisabeth Kuhler, sagt, sie sei ebenfalls nicht zum Mitschreiben am Hilfsprogramm eingeladen worden. Herausgekommen sei deshalb auch wenig, etwa für Menschen, denen Gas- und Stromsperren drohen. Insgesamt nur 30 Millionen Euro soll es dafür in Hessen geben.
Schauen wir einmal rüber nach Thüringen, ins Nachbarbundesland. Da sind 60 Millionen, also doppelt so viel, obwohl Thüringen nur ein Drittel der Einwohnerzahl hat von Hessen. Das zeigt schon mal, wie gering dimensioniert hier in Hessen das Programm ist.
Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir spricht dagegen von einem großdimensionierten Programm. Summa summarum 200 Millionen Euro werde das Land für eigene Hilfen zahlen, rechnet der Grünen-Politiker zusammen.
Die Programme, die wir bereitstellen, sind für diejenigen, die die Hilfe wirklich brauchen. Die sich selbst schon geholfen haben, sich selbst helfen können. Die brauchen auch keine Zuschüsse.
Energiemehrkosten sollen mit Zuschüssen abgegolten werden. Auch Vereine, Initiativen und Verbände sollen davon profitieren. Die Kultur, die Hochschulen, die Studentenwerke, Kur- und Heilbäder sollen bedacht werden. Solo-Selbstständige und Kleinunternehmen können sich freuen über Sonderdarlehen bis zu 50.000 Euro. Wer seine Nebenkosten nicht bezahlt habe, soll zumindest bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen keine Kündigung befürchten müssen, sagt Tarek Al-Wazir. Auch die finanziellen Zuschüsse für die Tafeln und die Schuldnerberatungen sollen angehoben werden.
Und da muss man dann quasi nicht hinterher kürzen, sondern kann an dieser Stelle unter Einhaltung der Schuldenbremse den Haushalt ausgleichen.
Das Land habe genügend Geld. Beim größten Batzen, 3 Milliarden Euro, handelt es sich nicht um direkte Zahlungen, sondern nur um mögliche Bürgschaften für Unternehmen. Auch die Beteiligung an Bundeshilfen wie etwa dem Wohngeld fällt mit 360 Millionen Euro offenbar geringer aus als erwartet. Hier sind auch schon die Zuschüsse des Landes für das Deutschlandticket enthalten. Die Verbraucherzentrale, die auch die Hilfen bei drohenden Energiesperren abwickeln soll, erinnert daran, dass selbst der gedeckelte Gaspreis noch immer fast doppelt so hoch sei wie vor einem Jahr. Der Hessische Industrie- und Handelskammertag lobt die Hilfen. Am Ende werde die Krise aber nur mit mehr Energie gelöst. Das Hilfsprogramm soll Ende Januar verabschiedet werden, zusammen mit dem Haushalt im Landtag. Hilfen können dann auch rückwirkend beantragt werden, verspricht die Landesregierung. Und wie man das macht, soll eine Homepage zeigen. Hessen steht zusammen. Die ist aber noch in Arbeit.
Andreas Meyer-Feist über das milliardenschwere Hilfsprogramm Hessen steht zusammen und die Reaktionen darauf. Und wir bleiben quasi noch beim Thema. Das Risiko, in Hessen arm zu sein, ist größer geworden. Das zeigt der dritte Landessozialbericht, den Sozialminister Klose von den Grünen jetzt vorgestellt hat. HR-Inforeporter Christoph Schelt hat das Ganze verfolgt und mein Kollege Werner Schlierike hat mit ihm darüber gesprochen. In das Gespräch hören wir jetzt noch einmal rein und zunächst ging es natürlich um die Frage, wer in Hessen denn vor allem von Armut betroffen ist.
Ja, Alleinerziehende, die stehen klar im Fokus dieses Berichts, denn sie sind weit überdurchschnittlich von Armut betroffen oder davon bedroht. Gefährdet sind auch Familien mit vielen Kindern, Menschen ohne Job oder mit geringer Qualifikation. Ältere Frauen sind gefährdeter, vor allem wenn sie alleine leben. Und wer keine deutsche Staatsangehörigkeit hat, der hat laut dem Landessozialbericht auch ein höheres Risiko, arm zu sein als der Durchschnitt der Bevölkerung. Ja, und warum das dann so tragisch ist im Alltag, das hat Kai Klose eben ausgeführt.
Grundsätzlich muss uns immer gewahr sein, heißt Armutsgefährdung auf ganz vieles verzichten zu müssen, was für die Mehrheit der Gesellschaft selbstverständlicher Teil des Lebens ist.
Also zum Beispiel ganz konkret kein Geld für Kino, Theater, Freunde einladen, mal essen gehen oder auch das zweite Paar Straßenschuhe für die Kinder. Das ist schon oft ein Problem, wenn man von Armut gefährdet ist oder Armut schon erlebt.
Wie sieht es denn nun regional aus? Gibt es Unterschiede in Hessen zwischen Nord- und Süd, Stadt und Land?
Ja, die gibt es in Mittel- und Nordhessen. Da ist das Armutsrisiko höher. Landkreis Gießen zum Beispiel und die Stadt Kassel, da sieht es nicht gut aus. Außerdem ist die Lage generell schwieriger in den großen Städten. Frankfurt, Darmstadt. Besser sieht es aus, wenig überraschend, in den Landkreisen Hochtaunus, Main-Taunus, Rheingau-Taunus. In diesen Kreisen, da gibt es übrigens auch den Gegenschuss zur Armut, da gibt es besonders viele Reiche und dazu zählt, wenn man 200% des durchschnittlichen Haushaltseinkommens hat.
Kann man denn sagen, woran es liegt, dass die Quote in Hessen, die Armutsquote, wieder gestiegen ist?
Ja, das ist schwierig. Ich habe das eben auch gefragt. Ich habe den Bericht hier, kann man durchblättern, 361 Seiten. Das ist also ein Riesenschinken. Und trotzdem hat er relativ wenige Antworten zu den Gründen. Hessen steht nicht wirklich gut da im bundesweiten Vergleich. 17,4% liegen unter der Armutsrisikoquote. Vor 5 Jahren waren es noch 14,4%. Also das ist um 3 Prozentpunkte hochgegangen innerhalb dieser 5 Jahre. Und bei der Vorstellung eben, da wurde genannt, naja, Hessen ist ein Land mit vielen Menschen, die gut verdienen. Und da liegen dann statistisch eben auch mehr unter der Grenze. Das ist aber in Bayern und Baden-Württemberg ähnlich so und die schneiden deutlich besser ab. Ein anderer Punkt, in den Ballungsräumen, da gibt es viele Single-Haushalte, viele Alleinerziehende oder auch Großfamilien und die sind ja, wir haben es vorhin gehört, wieder mehr gefährdet. Der nächste Grund, Migrationshintergrund, das ist eine statistische Variable, die Armutsrisiko erhöht. In Hessen, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet, da gibt es viele Menschen mit ausländischen Wurzeln. Also so richtig befriedigend fand ich eben die Auskünfte des Ministers und der Wissenschaftler auf die Frage nach den Gründen ehrlich gesagt nicht. Der Opposition hier im Hessischen Landtag geht es da übrigens ähnlich. Ich habe mit Elisabeth Kula gesprochen, das ist die Fraktionsvorsitzende der Linken, die sagt, das liegt nicht an statistischen Variablen, sondern daran, dass die Landesregierung nicht genug tut oder das Falsche tut.
Was will der Sozialminister Kai Klose denn nun unternehmen, außer eben auf diese statistischen Besonderheiten zu verweisen? Was will er konkret tun, damit es wieder besser wird?
Ja, es sollen beispielsweise Familienzentren ausgebaut werden und das Familienleben, das soll man besser mit Pflege oder Job vereinbaren können. Kinderbetreuung ist auch so ein Thema, ist ja eigentlich Aufgabe der Kommunen, aber das Land nimmt hier 1 Milliarde Euro in die Hand, denn der Zusammenhang ist ja klar, wenn die alleinerziehende Mutter, die Alleinerziehenden sind tatsächlich zu 90% Frauen. Wenn die nicht arbeiten kann, weil sie keinen Betreuungsplatz für ihr Kind hat, dann ist sie natürlich stärker von Armut gefährdet. Und deshalb sagt Kai Klose, Betreuungsplätze schaffen, das ist auch Armutsprävention.
Christoph Schelt und Werner Schliericke im Gespräch über den 3. Landessozialbericht, den Sozialminister Klose jetzt aktuell vorgestellt hat. Vielen Dank. Ja, und von der Armut zum Reichtum, wo wird richtig viel Geld verdient? In der Industrie. Schaut man sich zumindest an, welchen Anteil die Industrieunternehmen in der Rhein-Main-Region an den Gewerbesteuerannahmen der Städte haben, dann wird diese Aussage bestätigt. Doch wie sehen die Unternehmen ihre Lage selbst? Schließlich stecken wir mitten in einer Energiekrise. Eine Studie dazu ist jetzt bei der Industrie- und Handelskammer Frankfurt vorgestellt worden. Und die Einzelheiten fasst hr-Frankfurt-Reporter Frank Angermund zusammen.
Corona-Pandemie, Energiekrise, demografischer Wandel. Die Industrieunternehmen in der Region Frankfurt-Rhein-Main müssen derzeit mit einigen Herausforderungen klarkommen. Jürgen Vormann, Vorsitzender des Industrieausschusses der IHK Frankfurt.
Wenn wir keine allzu großen Fehler machen, ist der Standort Rhein-Main ein ganz starker Standort in der Welt. Wir laufen Gefahr, große Fehler zu machen und davor möchte ich uns gerne bewahren.
Große Fehler? Diese Aussage richtet sich an die Politik. Jürgen Vormann sagt, dass er weder entspannt sei, was die Zukunft des Industriestandorts Frankfurt-Rhein-Main angehe, noch mache er sich Sorgen. Doch beim Thema Erreichung von notwendigen Klimazielen hießen die Gegner USA und China, die deutlich später als Europa CO2-frei werden wollen.
Wir müssen in Europa sicherlich Vorreiter sein beim Thema Klimawandel, Klimaschutz. Klimaschutz, CO2-Neutralität, aber wir müssen aufpassen, dass wir, ich sag mal, unsere Wettbewerber im Rückspiegel noch sehen können. Wenn wir die aus dem Rückspiegel verlieren, heißt es, dass die Kollegen in Nordamerika oder in Asien, in Fernost, möglicherweise Wettbewerbsvorteile haben, die dann, ich sag mal, über die zeitliche Verzögerung, die sie haben, ausreichen, um Wertschöpfung halt zu verlagern.
Doch der Schuh drückt der Industrie in Frankfurt, Darmstadt, Groß-Gerau und Wiesbaden noch woanders. Die Energiekosten steigen extrem. Waren sie in Deutschland bereits vor dem Krieg in der Ukraine im weltweiten Vergleich sehr hoch, würden sie jetzt Existenzen gefährden, sagt der Frankfurter IHK-Präsident Ulrich Kaspar.
Deswegen wäre es dringend erforderlich, dass wir zumindest hinsichtlich erneuerbaren Energien technologieoffen sind. Denken Sie an die Erdwärme, an die Biomasse oder an die Wasserkraft.
Die Liste der Industrieprobleme am Standort Frankfurt-Rhein-Main ist jedoch noch länger. Stichwort demografischer Wandel und Fachkräftemangel. Nochmal IHK-Präsident Kaspar.
Weil viele Menschen aufgrund der geburtenstarken Jahrgänge jetzt das aktive Berufsleben verlassen und etwa nur die Hälfte als Berufseinsteiger, als junge Menschen nachkommt. Und deswegen brauchen wir dringend einen Zuzug von außerhalb.
Derzeit gehen rund 120.000 Arbeitskräfte aus der Industrie im Rhein-Main-Gebiet jährlich in den Ruhestand und nur 70.000 Berufsanfänger rücken nach. Um diese Lücke zu schließen, solle sich Deutschland um Fachkräfte aus der EU bemühen, fordert Kaspar. Doch für diese Menschen gäbe es zu wenig bezahlbaren Wohnraum in der Region. Viele Arbeitskräfte würden deshalb weit weg von ihrem Arbeitsplatz leben.
Und da auch dort die hohen Benzinpreise eine große Rolle spielen, ist natürlich der Wunsch, dass dann wenigstens der ÖPNV attraktiver werden muss und auch besser die Fläche erschließen muss.
An der Industriestudie haben insgesamt 420 mittelständische Unternehmen aus der Region Frankfurt-Rhein-Main teilgenommen.
Frank Angermund hat die aktuelle Studie, die bei der Industrie- und Handelskammer Frankfurt vorgestellt worden ist, zusammengefasst. Und jetzt nochmal weg von finanziellen Themen hin zu Weihnachten. Noch 3 Wochen bis Heiligabend und 2 Dinge treiben da viele Menschen in Hessen besonders um. Was schenke ich meinen Liebsten zum Fest und welchen Baum stelle ich in diesem Jahr ins Wohnzimmer? Die Tanne aus Plastik ist ja inzwischen bei vielen fester Bestandteil, aber es gibt auch einige Hessen, die sich noch einen richtigen Baum ins Zimmer stellen wollen. Zumindest aus der Region, sagen sie, der Umwelt zuliebe. Unser Reporter Rainer Janke hat in Nordhessen nachgefragt.
Weihnachtsmarkt in der Fritzlarer Altstadt. Es riecht nach gebrannten Mandeln und Glühwein. Die Besucher schauen nach Geschenken. Und natürlich ist auch der Weihnachtsbaum ein Thema. Einigkeit herrscht indes in einer Sache. Der Baum sollte aus der Region kommen.
Wir haben einen gekauft. Hier aus der Region, unten im Gartenhof. Ich gehe da immer hin, weil die haben vernünftige Größen und vernünftige Preise. Und dann.
Ich hole ihn bei uns im Dorf. Da ist eine Weihnachtsbaumplantage und da holt ihn mein Mann, weil die sind schön.
Wir wollen ja unsere Händler unterstützen.
Sowas hört Holger Schneider aus Gudensberg gerne. Der Vorsitzende des Arbeitskreises Hessischer Weihnachtsbaum lebt und arbeitet für den hessischen Tannenbaum.
Die Leute fragen konkret, wo kommt der Baum her? Ist der hier aus der Region oder und legen halt wirklich auch Wert auf ein regionales Erzeugnis.
Derzeit ist Erntezeit auf Schneiders Plantagen am Hohenmeißner und im Habichtswald. Es hat geschneit.
Wir haben Bäume ernten müssen, gezwungenermaßen, weil es halt jetzt an der Zeit ist und das war wirklich eine Knochenarbeit. Die sind sowas von schwer. Ich habe den Fehler gemacht, einen Tag vorher schon ein paar umzusägen, weil ich gesagt habe, bevor der große Schnee kommt, ja, die konnten wir suchen, weil wir 15 cm Schnee drauf hatten.
Und so kämpfen sich Schneider und seine Mitarbeiter im dicken Schutzanzug durch die Baumreihen und ernten ganz frische Bäume. Und die erkennt man daran,
dass die Nadeln halt wirklich grün und frisch aussehen, nicht schon irgendwie eingetrocknet sind. Und das Wichtigste ist halt wirklich die Schnittstelle. Wenn Sie den Baum von unten angucken, muss sie halt wirklich, legen wir mal hin, dass wir von unten sehen. Sehen Sie, die ist fast weiß, die Schnittstelle. Und wenn der Baum schon älter ist, dann wird die dunkel und bräunlich.
Bleibt die Frage nach dem Preis. Alles wird teurer, auch der Tannenbaum.
Wir versuchen, die Preise relativ stabil zu halten, müssen uns natürlich auch den gestiegenen Kosten irgendwo, sagen wir mal, Rechenschaft tragen und werden moderat die Preise anziehen.
Rainer Janke über das Weihnachtsbaumschlagen in Nordhessen. Und das war der Tag in Hessen zum Wochenanfang mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie wie immer auch zum Nachhören und Herunterladen auf hrinforadio.de und auf hessenschau.de.